Ich möchte zu Beginn beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns nahe sein willst, dass du uns in diesem Alltag nicht alleine lässt, sondern dass du immer wieder da bist. Auch wenn wir dich manchmal nicht sehen und nicht verstehen, so bist du doch da. Aber ich danke dir auch, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führen und leiten soll. Und so möchte ich dich jetzt bitten, Herr, dass du mich führst und leidest, aber auch jeder, der da ist und zuhört, dass du uns führst und leidest und schenkst, dass wir ein vorbereitetes Herz haben, dass dein Wort hineinfallen kann und Frucht bringen kann. Amen. Ja, diejenigen, die katholisch sind oder einen katholischen Hintergrund haben, die wissen bestimmt, was heute für ein Tag ist. Palmsonntag, genau. Und unser Pflegekind, der Max, der ist ja katholisch und hat dann nach Ostern jetzt dann seine Erstkommunion. Und da war jetzt dann so ein Elternabend für die Eltern und da war ich mal mit dabei. Und es war ganz interessant gemacht. Die haben nicht nur das Organisatorische, wann was wie abläuft und was wichtig ist und wann die Kinder da sein müssen und so weiter und wann es die Osterkerzen oder die Taufkerzen gibt, sondern die haben sich die Mühe gemacht, so diese Tage jetzt von Pfingsten, von Palmsonntag bis Ostern mal so Revue passieren zu lassen. Was passierte damals, also zur Zeit Jesu, was hat er gemacht und wie sieht es jetzt heute aus, wie lebt man das heute, wie stellt es sich in den Gottesdiensten dar, welche Symbolik gibt es da heute und so. Das war richtig nett gemacht, dachte, wow, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Einerseits ist es natürlich schön, wenn sowas erklärt wird und wenn sowas verständlich gemacht wird, weil lange Zeit war es in der katholischen Kirche so, das ist so und fertig. Wenn man so mal 100 Jahre zurückgeht, ich weiß nicht, wie viel da erklärt wurde. Da waren zum Teil die Gottesdienste nur in Latein, wo diejenigen, die nicht Latein konnten, auch nichts verstanden haben. Aber heute muss ich sagen, schön, sie geben sich Mühe und versuchen, den Glaubensstil, die Frömmigkeitsstil einfach auch rüberzubringen, dass es verstanden wird und angenommen werden kann. Denn heutzutage ist es ganz wichtig, früher hat man einfach was übernommen, weil es der Pfarrer gesagt hat und heute, sag mal, muss es so sein. Und man will es verstehen, man will es begreifen und ich denke, es ist ganz gut so, wenn man das den Leuten erklärt. Ja, heute ist Palmsonntag. An dem Tag ist Jesus in Jerusalem eingezogen auf einem Esel. Der nächste Tag, wo ganz besonders ist, ist ja Gründonnerstag. Das ist ja das letzte Abendmahl, wie das genannt wird. Da saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen und hat das letzte Abendmahl gefeiert, was wir ja auch immer wieder, wenn wir das Abendmahl feiern, uns daran erinnern, was Jesus getan hat und wieso und warum. Dann kam die Festnahme und dann Karfreitag. Er wurde gefoltert und dann umgebracht am Kreuz. Und ja, vielleicht der eine oder andere sagt, was war denn das für eine Zeitrechnung, wenn Sie sagen, ja, Jesus war 3 Tage tot und an Ostern ist er dann wieder auferstanden. Und dann muss man einfach vielleicht verstehen, dass die Zeitrechnung im Orient damals und bei den Juden eine andere war wie wir heute. Bei uns geht der Tag wahrscheinlich morgens los bis irgendwann abends in die Nacht hinein. Jetzt bei den Juden war es so, der neue Tag begann am Abend, wenn es dunkel wurde. Das war der neue Tag. Und dann haben sie den Tag, also dann, wenn es hell war, in 12 Stunden eingeteilt. Also 4 mal 3 Stunden. Und wenn es dann heißt, dass Jesus am Kreuz hing, von der 6. bis zur 9. Stunde an, war es dann dunkel. Das ist also praktisch von mittags 12 bis nachmittags um 3. Und da ist er dann gestorben. Das war also unter jüdischen Zählweise der erste Tag, Karfreitag. Dann Karsamstag und dann die meisten Katholischen, die feiern ja schon in der Nacht die Auferstehungsmesse. Das wäre dann der Samstag, wenn man dann bedenkt, am Samstagabend, wenn es dunkel wurde, war ja schon der nächste Tag. Das war dann ja der dritte Tag. Und deswegen ist es eigentlich schon so auch richtig, wenn man sagt, okay, man feiert die Auferstehung in der Nacht auf den Sonntag. wenn bei uns eigentlich noch Samstag ist, aber nach jüdischer Zählweise war es schon der dritte Tag, der Sonntag. Gut. Und ich möchte einen Text uns lesen aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Es ist interessant, die Geschichte über diesen Einzug in Jerusalem haben alle vier Evangelisten aufgeführt in ihren Evangelien. Bei Markus ist es von 11, Kapitel 11, Vers 1 bis 11. Bei Lukas ist es Kapitel 19, die Verse 28 bis 40. Und im Johannesevangelium ist es Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Aber ich habe gedacht, fangen wir mit dem Anfang an, mit Matthäus. Da heißt es, als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich drauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und ihm folgten, riefen, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Soweit der Text. Und wer jetzt erwartet, dass ich jetzt hier eine typische Palmsonntag-Predigt halte, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Bei mir geht es jetzt weniger um diese geschichtliche Tatsache, dass Jesus da eingezogen ist und was das alles zu bedeuten hat, was es zu bedeuten hat, dass er auf dem Esel reitet, nicht auf dem Pferd oder auf dem Kamel vielleicht. Was mich an dem Text manchmal so fasziniert, ist einfach das, dass Jesus immer wieder ja so genau in der Zeit war. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es immer wieder so, wenn ich daheim plane, ja, diese Woche müsste jetzt das und das und das passieren, das muss gemacht werden, jenes muss gemacht werden. Und dann überlegt man sich, an welchem Tag kann man jetzt das Einzelne alles erledigen. Und am Ende der Woche stelle ich immer wieder fest, warum ist die Woche schon über? Es ist nur so viel Arbeit da. Also, entweder habe ich da einen Fehler gemacht, dass ich mir zu viel vorgenommen habe, dass ich einfach mit meinem Pensum nicht durchkomme. Oder ich war zu langsam, habe mich ablenken lassen, habe vielleicht das eine oder andere gemacht, was ich eigentlich gar nicht hätte machen sollen. Egal wie auch immer. Ich merke immer wieder, dass ich mit meinem Zeitplanung und mit dem hier immer wieder anschäge und nicht dem gerecht werde, was ich eigentlich vielleicht an Anforderungen habe. Aber wenn ich so in der Bibel lese, dann sehe ich immer wieder, das geht auf. Bei Jesus geht es immer auf. Er ist immer zur rechten Zeit am rechten Ort und hat das Rechte zu sagen. Und zu dem Zeitpunkt, das war ja kurz vor dem Passafest, da ist er in der Nähe von Jerusalem. Und da sagt er zu seinen Jüngern, ja, geht es mal da rein in den Ort, da seht ihr einen Esel und einen Fohlen dabei, ein Jungtier, auf dem nie jemand geritten ist, und bringt es mal her, ich brauche das jetzt. Und ich staune da immer wieder, wie das alles immer zusammenpasst, dass die Jünger dann losmarschieren. Ich weiß nicht, ob ich mit so ein paar Worten zufrieden gewesen wäre, um den Auftrag anzunehmen. Zu sagen, ja, okay, ich weiß es, was ich zu tun habe. Oder ob ich nicht noch nachfrage, ja, du, welches Haus ist es? Welche Hausnummer? Welche Straße? Ich weiß es nicht, es steht uns nicht beschrieben, ob Jesus vielleicht nur das ein oder andere dazu gesagt hat. Auf jeden Fall, die Jünger gehen los und finden alles so, wie es Jesus vorher gesagt hat. Es trifft alles so ein, wie er geplant hat, wie er gedacht hatte. Der Esel ist da, das Jungtier ist da und sie bringen das mit und die Leute lassen sie auch ziehen. Ist auch etwas Besonderes an dich. Die sagen, okay, wenn der Meister das braucht, vielleicht haben sie von Jesus gewusst, vielleicht haben sie aber auch von ihm gehört. Vielleicht haben sie auch diese Prophezeiung im Auge gehabt, in Zacharia 9, Vers 9. Das wollte ich uns auch noch lesen. Da ist es nämlich vorausgesagt. Freut euch, ihr Menschen, auf den Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er rettet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. Diese Prophezeiung ist ungefähr so 600 Jahre vorher niedergeschrieben worden. Und zwar war das die Zeit damals, als die Juden aus der Verbannung wieder zurückkamen nach Jerusalem. Da hat der Prophet Zacharia gelebt und hat auch so viele Voraussagen und Prophezeiungen gemacht auf Jesus, auf sein Wiederkommen und auch auf das, dass er in Jerusalem einreiten wird und dass er Frieden bringen wird. Dass dieser Frieden und das von den Leuten zum Teil falsch interpretiert worden ist, kann man denen eigentlich nicht verübeln. Sie haben gedacht, ah ja, jetzt kommt er und baut wieder sein Königreich auf, ein weltliches Reich als Herrscher. Und Jesus macht was ganz anderes. Er kommt nach Jerusalem, stirbt eine Woche später oder nicht ganz eine Woche später am Kreuz. Und da denken wir Menschen, alles vorbei. Aber dass dabei der Sieg der Welt errungen wurde, dass dabei unsere Erlösung erkauft wurde, das haben sie nicht begriffen oder nicht verstanden. Das haben auch die Jünger nicht so richtig verstanden. Deswegen hat auch Jesus extra dreimal sein Sterben und sein Leiden und Sterben angekündigt. Und ich glaube, die Jünger haben es nach dem dritten Mal immer noch nicht verstanden. Das haben sie erst verstanden so richtig, als dann die Auferstehung war, als dann Pfingsten war, als der Heilige Geist dann gekommen ist. Da haben sie dann den richtigen Durchblick erst bekommen. Weil es war wirklich eine totale Revolution. Etwas, was für uns Menschen undenkbar ist. Ich habe mal nach Vergleichen gesucht, wie man das vielleicht heute übertragen könnte. Aber mir ist nur ein schwacher Abglanz davon gekommen. Stellt euch vor, der Wladimir Putin würde jetzt von heute auf morgen sagen, Kommunismus ist nicht gut. Wir machen jetzt eher einen sozialen Kapitalismus. Jeder ist gleichberechtigt und die Menschenrechte werden anerkannt und es wird jeder gleich gut behandelt und gleich gerecht behandelt und es soll allen gut gehen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein schwacher Abglanz von dem, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass das passiert. Ich weiß nicht, vielleicht passiert es ja doch. Aber ich hätte da wenig Hoffnung darauf. Oder wenn der amerikanische Präsident dann jetzt verkündigt wird, der Kommunismus ist das Beste, wir bauen jetzt eine kommunistische Diktatur auf. Ist auch etwas, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können, oder hier in Deutschland, dass wir jetzt plötzlich eine kommunistische Diktatur bekommen. Totalitäres System. Jeder muss nach dem und dem, der dann irgendwo oben sitzt, nach seiner Pfeife tanzen. Aber damals das, er kam wirklich und hat uns die Freiheit gebracht. Und wenn ich so denke, bei Jesus, er hat einen Zeitplan. Er weiß, wann was dran ist und er hält sich da dran. Und ist immer wieder da, genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ich staune da immer wieder, auch in meinem Leben habe ich immer wieder so Dinge erlebt, wo ich denke, wow, da hat Gott enorm gewirkt, dass da alles so zeitlich gepasst hat und dass es alles funktioniert hat, was er da alles für manchmal für Hebel in Bewegung gesetzt hat. Vielleicht eins, das sage ich vielleicht jetzt doch noch. Ich bin aus dem katholischen Hintergrund und mich hätten bestimmt keine 10 Pferde in eine Freikirche gebracht. Da wäre ich einfach nicht hingegangen. Viel zu viel Vorurteile und sonst was. Und als ich damals in der Schweiz gearbeitet habe, einer meiner Kollegen, der war ein Gartenbauwerker, das ist so eine Ausbildung für diejenigen, die nicht ganz so fit sind, die nicht ganz so gut lernen können, die nicht ganz so gut arbeiten können, wie jetzt ein, sagen wir mal, einer, der begabter ist und da besser ist. Das ist vor allem auch eine Ausbildung für solche, die jetzt aus körperlich oder geistig, leicht geistig behinderter Richtung kommen, damit die auch eine Ausbildung machen können. Und so einen Kollegen hatte ich. Und wir wollten zusammen noch mit einem anderen Kollegen in den Zoo in den Zirkus gehen. Und dann haben wir gesehen, ja, der Zirkus ist dann und dann da, von Samstag bis Dienstag. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir am Dienstag aus, gehen wir am Dienstag, letzter Abend, ist vielleicht was Besonderes. Und dann kamen wir auf den Platz, wo der Zirkus sein sollte, und da war kein Zirkus mehr. Da hat er am Montag schon die letzte Aufführung wohl gehabt, und da ist dann gleich weitergezogen. Ja, und jetzt waren wir schon unterwegs, was machen wir? Und da hat mein Kollege gesagt, er weiß, wo ein Vortrag über Indien läuft. Und ich sage, ja, wenn, gucken wir uns das halt an. Und da sind wir in die Freikirche gefahren. Und da hat ein indischer Missionar berichtet von seinem Leben, von das, was er so macht. Und und so war ich mal plötzlich in der Freikirche drin. Und habe erlebt, wie jemand betet und Antwort darauf kriegt. Das war für mich das Faszinierendste an dem ganzen Vortrag. Nicht, was er so alles gemacht hat und sonst was, sondern einfach, er betet und kriegt Antwort. Und da dachte ich, ja, wow, geht es also doch. Ist es nicht nur eine Einbahnstraße, dass ich meine Gebete zu Gott schicke, ich brauche da Hilfe. Und er hilft dann, sondern dass er mir auch klar Wegweisung und Hilfe geben kann. Und so habe ich das immer wieder erlebt, wie Jesus einen Zeitplan hat und Gott seinen Zeitplan hat und dass er da immer wieder da ist. Und habe ich mir die Frage gestellt, wie schafft Jesus das? Wie kann er immer wieder klar seinen Auftrag wissen und sich daran orientieren? Und wie weiß er, wann was entsprechend dran ist? Und ich denke, es sind zwei Hauptgründe, warum er das geschafft hat. Das eine ist, denke ich, das, dass er die Schrift gut gekannt hat. Dass er seinen Auftrag gekannt hat. Dass er vielleicht all die Prophezeiungen wusste, die auf ihn abgegeben waren, dass er wusste, naja, das und das muss ich jetzt noch alles abarbeiten, das ist jetzt dran und das ist dann, was weiß ich, in ein paar Wochen dran. Er hat das Ziel vor Augen gehabt und ist zielsicher darauf zugegangen, hat dem Ziel alles untergeordnet. Er ist ungefähr 30 Jahre, hat er gelebt als ganz normaler Bürger, wie jeder andere auch, hat ist einem Beruf nachgegangen, hat einen Beruf gelernt als Zimmermann. Und dann aber war die besondere Stunde da und dann hat er losgelegt und hat seinen Dienst angefangen, hat angefangen, zuerst hat er sich taufen lassen, dann hat er angefangen zu predigen, er hat seine Jünger ausgesucht, hat viele Kranke geheilt, hat viele Wunder getan, ist durch die Lande gezogen und hat die Leute erreicht. Und dann das Zweite, was ich denke, was der Grund war, warum er das alles so machen konnte, dass er auch immer im Plan war, er hatte einen ständigen, intensiven Kontakt zu seinem Vater. Und er sagte auch immer wieder, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und ich denke, das sind die zwei Gründe oder Hauptgründe, auf die ich jetzt heute Morgen noch eingehen möchte. Zum Ersten, er hat einen Auftrag und er hat diesen genau gekannt und sich danach orientiert. Und so ist es auch für uns, für jeden Einzelnen von uns. Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen Auftrag. Und da ist immer wieder die Frage, zum einen kenne ich diesen Auftrag und zum zweiten, wo man auch immer wieder dran sein muss, wenn ich diesen Auftrag kenne, muss ich da auch immer wieder dranbleiben, mich daran orientieren, genau das ist mein Auftrag, das soll ich tun. Denn Satan hat nichts Wenigeres zu tun, als uns von diesem Auftrag abzulenken. Ist ja klar, wenn er nicht will, dass Gottes Reich gebaut wird, dann muss er irgendwo gucken, wie er das stören kann. Und wie kann er am Bau am besten stören? Indem, dass er Leute einfach versucht, daran zu hindern, dass sie ihre Arbeit machen. Und ich denke, das ist in unserer, gerade in unserer heutigen Zeit hier in der westlichen Welt, wo wir so viel Annehmlichkeiten haben, so viel Luxus haben, dass wir uns immer wieder ablenken lassen. Ich merke das auch immer wieder bei mir. So schnell sind da Dinge vom Betrieb, von diesem, von jenem, von den Kindern. Oder jetzt, wo meine Tochter den Führerschein gemacht hat, sind es Dinge, wo mich beschäftigt haben, wo mich abgelenkt haben. Wo ich dann so manche Zeit einfach auch mit Dingen verbracht habe, wo ja nicht unbedingt förderlich waren für das Reich Gottes. Förderlich waren für meine Beziehung zu Gott. Wir haben ja auch gesungen, immer mehr ihm nahe sein, immer mehr ja, ihn verstehen. Und die Folge davon ist auch das, dass ich dann immer mehr das umsetze, was er mir sagt oder mir zeigt. Also das, ich denke, ist eines der wichtigen Punkte. Kenne ich meinen Auftrag und lebe ich den auch? Und dann einfach Schritt um Schritt voranzugehen. Bei manchen ist es so wie bei mir, ich habe nicht eine große Prophezeiung gekriegt am Anfang, du wirst mal Ältester. Sondern als ich Teenie war, habe mich das immer wieder fasziniert, was Missionare in Afrika so alles machen. Habe gedacht, das wäre eigentlich auch eine tolle Sache, nach Afrika zu gehen als Missionar. Und dann habe ich mich bekehrt. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kannst du das jetzt machen. Und da hat ganz klar Jesus zu mir gesagt, nein, ich habe einen Auftrag für dich hier vor Ort. Afrika ist für dich nicht dran. Man wusste ja, okay, das ist es mal nicht. Schau mal gut. Und ja, aber es ging dann los in dem, dass ich bin sehr musikalisch von Natur aus. Und damals, als ich, nicht ganz Teenie war, so vielleicht 10, 12 Jahre alt war, dann bin ich dann in den Musikverein gegangen. Weil woanders konnte ich ja kaum Musik machen. Und wollte Schlagzeug spielen. Das war meine Leidenschaft gewesen. Und da zwei, drei andere Schlagzeuger schon da waren und ich gute Zähne hatte, hat der Dirigent gemeint, so, du kriegst ein Flügelhorn, da brauchen wir noch Leute. Dann habe ich ein Flügelhorn bekommen, das ist sowas ähnliches wie eine Trompete. Und habe mich da damit etwas abgemüht. Und ich meine, das, was wir gespielt haben, war auch nicht unbedingt das, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich es dann, als ich dann in die Lehre kam, dann geschmissen und habe gesagt, so, hier ist das Instrument, ich gehe raus, ich mache nicht mehr weiter. Aber als ich dann wieder gläubig war, und das dann die Gottesdienste so erlebt habe, habe ich wieder die Musikalität in meinem Innern gespürt und dachte, ja, es wäre doch schön, irgendwie wieder Musik zu machen und so. Und dann bin ich irgendwann auf Gitarre gekommen. Und habe ich mit 20 angefangen, Gitarre zu lernen. So peu à peu, erst hat mir einer mal ein paar Griffe gezeigt und dann wieder ein bisschen was. Und dann habe ich anfangs, als ich so im Alter war, vielleicht wieder Marco jetzt, dann überall, wo ich war, meine Gitarre mitgeschleift. So verrückt war ich dann damals. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe ein bisschen was dazugelernt und es ging dann einigermaßen. Ja, und so war schon ein Teil von dem, von der Berufung, die ich hatte, geboren in mir. Und dann Lobpreis singen und Lobpreis leiten und das Ganze war dann ein Teil von meinem Leben. Es war ganz natürlich, ganz normal für mich, dass ich da mich einbringe. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir am meisten feststellen, das ist etwas, wo mich Gott haben will. Etwas, was mir auf der Seele brennt oder was mich beschäftigt, was mir wichtig ist. Ich glaube, wir alle könnten sagen, welche Berufung Gabi hat. Ja, wenn man sie sieht und Kinder sieht, das ist eine Welt, da passt alles zusammen, da ist die Begeisterung da. Und ja, das ist schon ein Zeichen für das, dass wir wissen können, ja, dies oder jenes ist vielleicht ein Bereich, wo mich Jesus haben will. Und ich denke, da ist nicht nur um die Dinge, die jetzt so offensichtlich sind in der Gemeinde. Was weiß ich, Kinder, Gottesdienst, Ranger, Jugendgottesdienst oder Jugendtreffs oder TNT oder Hauskreise oder was auch immer. Vielleicht auch ein Gottesdienst, Lobpreis oder vielleicht sogar auch was Besonderes wie Ältester zu sein. Sondern es geht auch vor allem um die Dienste, die außerhalb der Gemeinde sind. Was wären wir hier, wenn nicht irgendjemand jemand einlädt? Oder zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit macht. Wir haben ja jetzt den Gemeindebrief und da wird sich jetzt einiges ändern, weil es von Verbandseite hat es geheißen, jetzt es kommen keine Info mehr von Verbandseite. Also früher waren da, oder jetzt im Gemeindebrief ist ja jetzt der erste Teil, ist ja Sachen, was vom Ekklesia-Verband, deswegen heißt es auch Ekklesia aktuell, was da im Verband alles passiert und was da für Entwicklungen da sind. Und die Inhalte werden wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr kommen. Und haben uns auch als Gemeindeleitung letzten Montag unterhalten, wie könnte das weitergehen? Wie machen wir das? Machen wir nur ein Terminblatt, wo die Termine drin sind? Oder machen wir vielleicht doch auch noch ein gewisser redaktioneller Teil, wo wir vielleicht auch Zeugnisse aufnehmen, was jemand erlebt hat? Zum Beispiel wie das Zeugnis von André, war ja richtig toll. Ja. Oder wenn dann die Jugend schreibt, was in den Jugendgottesdiensten so abgeht. Oder was auch immer bei den Ranger. Oder wenn die Frauen sich treffen. Oder diejenigen, die sich vielleicht um die Asylanten kümmern, wenn da mal ein Bericht drin steht, wäre ja vielleicht toll. Aber auch das ist so, das macht sich nicht von alleine. Da braucht es immer wieder auch Mitarbeiter, die ein Herz dafür haben, die sagen, naja, ich bin vielleicht nicht so gut im redaktionellen Teil, aber ich könnte vielleicht die Technik übernehmen, also das dann in den Rahmen bringen mit Publisher oder was auch immer für ein Programm. Mit Word geht es scheinbar nicht so gut, so ein Heftchen zu machen, aber Wolfgang hat es ja hingekriegt und vielleicht kriegt es der ein oder andere auch hin. Ich weiß nicht, was da gibt, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, auch sich einzubringen, nicht unbedingt jetzt so, wenn man jetzt so offensichtlich was für die Gemeinde tut, sondern eher im Hintergrund. Oder jemand hat die Gabe der Gastfreundschaft und kann wunderbar Leute einladen, Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen oder sonst was. Und da Brücken bauen und diese Leute dann hinterher irgendwann vielleicht zu einer Veranstaltung in die Gemeinde einzuladen oder dann zum Gottesdienst einzuladen. Wenn wir solche Leute nicht hätten, die da auch im Hintergrund der Gemeinde mitarbeiten, weil das ist auch Mitarbeit, oder auch derjenige, der sich in seinem Job gut auskennt und seinen guten Dienst macht oder Arbeit macht, da vielleicht auch mehr als 40 Stunden arbeitet und dort vielleicht auch ein bisschen mehr verdient, ist ja auch toll. Wenn er dann nachher einen höheren Zehnten geben kann und die Gemeinde dann dadurch auch das ein oder andere Projekt umsetzen kann, wie zum Beispiel unser Projekt, dass wir irgendwann mal dieses ganze Haus übernehmen wollen und nachher unten Gottesdienst feiern können, dann haben die älteren Leute besser die Möglichkeit reinzukommen und müssen nicht mühsam die Treppe hochkommen. Wäre ja auch eine tolle Sache. Die Jugend könnte richtig toll davon profitieren. Sie könnten hier alles entsprechend aufgebaut lassen, wie sie es möchten, mit all den Dingen, was sie so brauchen. Und man käme sich nicht mehr so ins Gehege mit der Deko. Ja, es gibt viele tolle Projekte, die wir anpacken können, aber es geht halt nur, wenn Leute da sind und sagen, okay, ich pack mit an. Und wie gesagt, es geht jeder. Jeder kann anpacken. Wenn ich dran denke, ein Hilfsarbeiter ist dafür verantwortlich, dass ich in der Gemeinde bin. Ja. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Wenn wir dann unsere Talente, die wir erkannt haben, und die wir einsetzen, wenn wir das gut machen können und ganz toll machen können, ist ja richtig schön, kann man sich richtig darüber freuen, können wir uns trotzdem nichts drauf einbilden. Dann möchte ich uns noch Epheser 2, 8 bis 10 lesen. Ist auch ein Text, oder der, wenn jemand aufpasst, immer wieder mal bei mir vorkommt. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu erschaffen, in unserem Leben die gute Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also auch da kommt ganz deutlich zum Tragen, nicht wir sind diejenigen, die das machen, die das vorbereiten, die das tun, sondern es ist Gott. Er bereitet vor. Er macht es. Er weiß ja auch, wie jeder Einzelne ist. Welche Gaben, welche Fähigkeiten Gott in ihn hineingelegt hat. Und der eine kann ganz viel. Der hat vielleicht 5 Talente, der hat vielleicht auch 7 Talente. Und der andere hat vielleicht nur eins. Spielt aber überhaupt keine Rolle. Und wir dürfen auch da nicht verfallen in unsere Leistungsgesellschaft, in unser Leistungsgesellschaftsdenken. Der tut viel, also ist er besser wie ich. Ich kann ja nur, in Anführungszeichen, mit alten Leuten spazieren gehen und ab und zu mal ein Schwätzchen mit denen halten. Ist auch eine tolle Sache. Ich könnte das nicht so gut bestimmt. Da müsste ich mich richtig abmühen. Es wäre ein Dienst wahrscheinlich, der nicht so ideal ist für mich. Ich wohl lieber in der Erde rum oder mach sowas, was andere wieder nicht so gerne mögen. Aber da zeigt sich auch die Vielfalt. Gott ist so unglaublich vielfältig. Und er begabt uns alle verschieden. So kann keiner sagen, ja, ich kann alles. Oder alle sind auf mich angewiesen, weil ohne mich geht's nicht. Nee, ist nicht so. Wir brauchen einander. Die Vielfalt der verschiedenen Gaben, die Vielfalt der verschiedenen Persönlichkeiten, die Vielfalt der verschiedenen Charakteren, das braucht Gott alles. Ist zwar immer wieder neu eine Herausforderung in der Gemeinde, da dann immer wieder den gleichen Nenner zu finden oder aufeinander sich einzustellen, aber es ist die Herausforderung, denke ich, werden wir mit Jesus meistern, mit dem Heiligen Geist. Und da dürfen wir auch nicht sagen, naja, weil jetzt dieser so gut ist, ist das was ganz Besonderes und der andere, ja, das ist ja nur derjenige, der vielleicht hier sauber macht. Ich glaube, bei Gott spielt das, was wir machen, gar keine Rolle. Das Entscheidende ist, wie gut machen wir es. Und da ist, denke ich, das, dass wir es so gut machen sollen, wie wir können. In Anbetracht der Zeit, in Anbetracht meiner Fähigkeiten. Es kann sein, dass es ein anderer viel besser kann. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir müssen jeden Einzelnen nach seiner Person, nach seiner Art beurteilen. Und dann macht es auch keinen Stress, wenn da einer zum Beispiel hier im Lobpreisteam mitspielt, der nicht ganz so gut spielen kann. Ja und? Er macht so gut, wie er es kann. Und ich freue mich darüber, wenn jemand bereit ist zu sagen, okay, ich will mitspielen, ich setze ihm hier mal diesen Stress aus, hier vorne vor der Gemeinde zu stehen und da mitzuspielen oder ein anderer macht irgendwas, was weiß ich, vielleicht auch ein Theaterstück und kommt in Stottern und kriegt es halt nicht ganz so gut hin. Ist nicht so schlimm. Wenn wir uns anfangen einzubringen, mit der Zeit bekommen wir auch ein Stück weit Routine, ein Stück weit, ja, dass wir das gewöhnter werden. Aber das Entscheidende ist, dass ich mach's in meiner Einstellung, ich will es so gut wie ich kann. Mit dem Rahmen, den ich zur Verfügung habe. Ich hätte die Predigt bestimmt auch noch viel besser machen können, wenn ich vielleicht noch, was weiß ich, 3, 4, 5 Abende mehr investiert hätte. Aber da ich die momentan nicht zur Verfügung habe, müsst ihr euch halt mit dem jetzt begnügen. Das war der erste Punkt. Jesus kannte seinen Plan und er hat sich das ganz genau zurechtgelegt. Kennen wir unseren Plan? Kennen wir unseren Dienst? Leben wir da entsprechend auf der Zielgeraden, dass wir das uns einteilen? Und der zweite Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, der macht jetzt nicht so viel Zeit, ist auch viel einfacher. Jesus lebt in einer ganz intensiven Beziehung zu Gott. Er hat sich immer wieder, manchmal sogar eine ganze Nacht freigenommen, um zu beten. Also ich habe, glaube ich, noch kaum eine Nacht durchgebetet. Zwar einmal ansatzweise, aber noch nie so richtig. Ist aber auch nicht so das Thema. Gott beurteilt auch jeden Einzelnen extra. Wenn der eine viel Zeit hat, ist so gut. Wenn einer weniger Zeit hat, ist auch okay. Aber wenn einer keine Zeit hat, das ist gar nicht gut. Denn wir leben aus dieser Beziehung heraus. Wenn wir uns mit ihm austauschen, zum Beispiel in der stillen Zeit, dass ich täglich mir ein bisschen Zeit nehme, vielleicht nur um diese Tageslosung zu lesen und mir da ein paar Gedanken dazu zu machen. Und es muss auch nicht immer am Morgen sein. Ich bin auch nicht der Morgentyp, wo morgens gut stille Zeit machen kann. Ich staune da immer wieder, manche, die stehen dann, was weiß ich, um 6 Uhr auf und machen dann eine halbe Stunde stille Zeit. Toll, wenn das jemand kann. Freue mich darüber. Ich schaffe das nicht. Ich bin morgens müde und bin gerade mal froh, wenn ich alle Sachen dann auf die Reihe kriege. Und wenn ihr dann rechtzeitig dann nachher zum Beispiel dann das Auto aus der Garage holt für meine Frau oder dann noch mit dem Hund noch schnell unterwegs bin, genieße ich auch die Ruhe noch. Da habe ich dann vielleicht ein bisschen Zeit, mal mit Gott ein paar Gedanken auszutauschen. Aber ich setze mich dann vielleicht eher mal am Abend oder am Nachmittag mal hin und lese da mal was. Oder vor allem auch, was ganz wichtig ist, komm mit deinen Fragen zu Jesus. Wenn du irgendwas hast, in irgendeinem Problem, und wenn das wirklich wichtig ist für dich, dann garantiere ich dir, zu 100% wird dir Jesus antworten. Das wäre ja Blödsinn, wenn er nicht antworten würde. Er weiß ja die Antwort. Und wenn ich etwas habe, wo ich etwas entscheiden muss oder wo ich was verstehen muss, damit ich es vielleicht in einer Kindergottesdienst weitergeben kann oder vielleicht in der Jugend oder vielleicht meinem Nachbarn oder sonst jemand, der mich was gefragt hat, dann wird uns Jesus, der Heilige Geist, uns das zeigen. Da können wir wirklich ganz erwartungsvoll kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche da eine Antwort. Ich muss das irgendwie verstehen. Manchmal dauert das ein bisschen. Manchmal stellt er uns auch auf die Probe und sagt, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ernst es dir wirklich ist mit dieser Sache. Und es kann sein, dass er vielleicht nur kurz vorher antwortet. Was weiß ich, wenn ich jetzt heute Nachmittag ein Gespräch mit jemandem habe, dass er dann mir heute Morgen vielleicht erst die Antwort gibt oder die Sache mitgibt, was ich sagen soll. Kann sein. Gott ist da so individuell und stellt sich da auf jeden Einzelnen ein. Und er spricht mit mir auf Deutsch beziehungsweise auf Schwäbisch. Mit jemand anderen in Russland spricht er Russisch. Und mit einem Chinesen wird er nicht Japanisch reden oder nicht Afrikanisch, sondern in seiner Muttersprache, damit man es versteht. Denn er will ja auch, dass wir das umsetzen. Und dann das Nächste. Versuch, so viele Möglichkeiten an Gottesdiensten, Hauskreisen, Jugendveranstaltungen, Schulungen, Gebetskreise oder wenn zum Beispiel ein Missionar da ist, wie zum Beispiel der Martin Grube. Ich finde es immer total spannend, wenn der dann kommt und dann alles so vorstellt, was er so macht, was er in der letzten Zeit so erlebt hat. Finde ich unheimlich spannend und unheimlich, ja, aufbauend für mich, dass ich sehe, ja, Gott ist da auf so vielfältige Weise am Wirken und es ist toll, dass es ihn gibt, dass der da in Afrika so einen ganz tollen Dienst tut, so viele Kinder dort erreicht und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. In einem total muslimischen Land hat er es geschafft, mit Gottes Hilfe eine Gemeinde aufzubauen. Finde ich einfach genial. Und da soll es hier in Deutschland nicht möglich sein, was zu machen, dass sich da eine Gemeinde entwickelt oder so. Wenn wir gemeinsam zusammen sind und Gottesdienst feiern, da ist Gott hier. Da können wir ihm begegnen. Also, versuch so viel Zeit wie möglich in der Richtung zu verbringen. Oder hör dir Kassetten an. Lies tolle Bücher. Oder auf YouTube kann man ganz tolle Predigten auch hören. Oder Gottesdienste miterleben. Und diese Sachen werden uns prägen. Und werden ganz natürlich dazu führen, dass wir das umsetzen, was Gott uns möchte. Denn es ist einfach so, wenn er uns so lieb hat, wenn er uns so sehr entgegenkommt, dann ist es ganz logisch, dass ich das erwidere, indem dass ich sage, okay, jetzt opfere ich ein bisschen Zeit für mich, für, was ich eigentlich für mich gedacht hatte, opfere ich für Jesus. Bring das ein. Oder auch vielleicht Finanzen. Ich sage, ich habe vielleicht etwas Geld übrig, ach, gebe ich es in die Gemeinde, die kann es gut brauchen. Und wenn es nur vielleicht ein zinsloses Darlehen ist. Es ist spannend, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und ich habe gelernt, es ist toll, wenn man ihm vertraut. Wenn man wirklich sagt, okay, ich lebe aus deiner Gnade. Und ich weiß, du weißt es besser wie ich. Auch wenn ich manchmal meine, ich wüsste es besser. Auch wenn manche Situationen anders kommen, wie ich mir das vorstelle. Aber dann wirklich aus dieser Gnade herauszuleben, sagen, okay, Herr Jesus, mit dir packe ich das an. Das wünsche ich uns. Amen.